Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich und besonders grüße ich nach Hamburg. Da sitzt nämlich mein Gast, Aydan Özus, ehemalige Staatsministerin und Bundestagsabgeordnete. Hallo nach Hamburg, Frau Özus.
Hallo nach Berlin, Frau Heise.
Sie sind eine richtige gebürtige Hamburger Dern, oder? Ich kann ja Dern nicht mal aussprechen. Lassen Sie mal hören.
Naja, Dern, das ist so halb richtig. Also man hat ja hier immer diese Geschichten mit waschecht und so. Und das bin ich natürlich nicht so ganz, denn meine Großeltern sind nicht in Hamburg geboren, wie man sich vorstellen kann. Aber trotzdem wurde das hier immer gut akzeptiert, sage ich mal, als ich mich dann als Hamburger Dern vorgestellt habe.
Können Sie denn auch hamburgisch?
Ja, also es klingt, glaube ich, schon ein bisschen hamburgisch, wenn ich so rede, aber platt oder so kann ich jetzt nicht so gut. Ja, ja. Das habe ich dann immer nur bei meinen Freunden zu Hause miterlebt.
Ihr Wahlkreis ist Hamburg-Wandsbek. Also ich habe gar kein Bild, also von Wandsbek erst recht nicht. Was zeichnet Wandsbek aus, Hamburg-Wandsbek?
Ja, ich bin tatsächlich groß geworden gegenüber von Wandsbek in Eimsbüttel, wenn man so will, im Nordwesten Hamburg. Und dann bin ich nach Osten gezogen. Das ist dann die zweite Lebenshälfte, wenn man so will. Und Wandsbek ist ein wachsender Stadtteil, ein unglaublich kinderreicher Stadtteil mit sehr viel Grün. Wirklich wunderschön. Und es kommen immer mehr Familien zu uns, weil es auch lange Zeit, das ist jetzt natürlich auch nicht mehr so, aber auch nicht so wahnsinnig alles teuer war und so, dass man sich das nun gar nicht leisten konnte. Aber das ist in Hamburg insgesamt ein eher schwieriges Thema.
Typisch Großstadt, genau. Ja. Über Mauerfall und Wiedervereinigung will ich nämlich mit meinem Gast, der Bundestagsabgeordneten und ehemaligen Staatsministerin Aydan Özus, sprechen. Welche Erinnerungen haben Sie denn an Oktober, November 89?
Ja, ich glaube, das vergisst man nicht. Also das ist ja schon, war ja ein Ausnahmezustand und so im
Nachhinein gesehen. Auch in Hamburg?
Ja, überall würde ich sagen. Also in Hamburg auf jeden Fall. Ich weiß nur, ich war Studentin und war auch so mit ganz vielen anderen natürlich befreundet, die genauso irgendwie elektrisiert waren. Ein Teil von uns sprang in die Autos auf dem Weg nach Berlin, das weiß ich noch. Wir müssen das irgendwie mitbekommen. Und ja, andere sind dann hier geblieben, haben das gemeinsam geguckt. Und wenn man in diesen Tagen die Dokumentation sieht, fließen ja immer noch Tränen. Also es ist ja eigentlich ein ganz merkwürdiger Zustand. Mhm. Das ist immer noch ein Gänsehautmoment.
Hatten Sie die Sommer, Herbst, die ganzen Demos in der DDR tatsächlich auch so verfolgt? Gab es da Diskussionen unter Ihnen als Studenten? Ich kann mich erinnern, dass wir beispielsweise eine Demonstration wegen Tiananmen, wegen dem Massaker veranstaltet haben. Und an den Demonstrationen, da haben wir irgendwie nicht mitgemacht.
Also soweit ich das erinnere, haben wir nicht dran geglaubt, so recht, dass sich da jetzt was tut. Es ist ja, wenn man es genau nimmt, also auch für Menschen, die eben irgendwie Einwanderungsgeschichten haben, wenn man jetzt mal von den Gastarbeiterzeiten ausgeht, diese zweite Generation, die dann hier geboren wurde, groß geworden ist, das war ja das erste historische Ereignis, bei dem man ganz selbstverständlich ja mit drin war, nicht Teil dieser Gesellschaft war und das miterlebt hat. Und ich kann mich nur erinnern, dass diese Fassungslosigkeit immer da war, Klassenreise ganz typisch nach Berlin, auf diesem Podest gestanden, rübergeguckt und gedacht, was ist denn das jetzt für ein merkwürdiger Zustand, diese Teilung? Und dass es dann hinterher, ja, dass man sich ganz selbstverständlich mitgefreut hat, dass diese Sache überwunden wurde, die ja so unüberwindbar schien. Ja,
das finde ich interessant, dass Sie da sagen, also auch dieses ganz Selbstverständliche, weil ich habe so gedacht, bei diesen Rufen, wir sind das Volk und später wir sind ein Volk, was Ihnen und vielleicht auch Ihren Eltern durch den Kopf gegangen ist. Also Sie fühlten sich mitgemeint, durchaus, zu
ja.
dem Zeitpunkt.
Also ich weiß jetzt im Nachhinein auch nicht so ganz genau, ob das wohl so gemeint war, aber ja, wir fühlten uns alle dabei, weil wir waren ja hier im Westen, also hier in Hamburg auf jeden Fall, Teil der Gesellschaft. Das hat ja auch gedauert. Das war alles noch keine Selbstverständlichkeit gewesen, als ich geboren wurde. Wir waren Ausländer, ganz selbstverständlich. Niemand dachte damals an Einbürgerung und solche Dinge. Das ist ja so Stück für Stück hat sich das entwickelt. Wurde auch mal was erkämpft, nicht so, oder einfach darauf aufmerksam gemacht. Und wir haben quasi diesen Zustand bei der Wiedervereinigung als selbstverständlich nicht gesehen, der damals erreicht war. Gar nicht daran denkend, dass das vielleicht eben damals in der DDR alles überhaupt gar kein Thema gewesen war, beziehungsweise wie man dann hinterher erfuhr, sogar ganz anders ja gelaufen ist mit den Vertragsarbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die im Grunde gar keinen Kontakt zu Ostdeutschen hatten.
Wann sind Sie das erste Mal nach Ostdeutschland gereist?
Oh Gott. Jetzt fragen Sie mich was. Also auf meinen Fahrten nach Berlin natürlich immer wieder dadurch. Aber ich glaube, wir sind damals dann, na sagen wir mal vielleicht ein Jahr nach der Wende, sind wir als Studenten, wir waren dann so eine Gruppe, waren wir ganz mutig und haben gesagt, wir fahren jetzt nach Dresden. Das erschien uns damals ein Riesenabenteuer, das weiß ich schon noch. Aber nicht so, wie man es heute sehen würde. Also Pegida und so etwas war natürlich da nicht so präsent.
Was für Erinnerungen haben Sie denn dann an den Besuch? Also wenn Sie sagen, es war ein Abenteuer, war es dann auch ein Abenteuer?
Es war ein Abenteuer und irgendwie erinnere ich mich nur noch an diese Dresdner Kirchengeschichte. Ich habe damals so eine Uhr gekauft, weil man den Wiederaufbau dieser Kirche unterstützen konnte. Und das fanden wir alle eine ganz tolle Sache, dass wir da etwas beitragen können. Ich glaube, ich habe diese Uhr sogar noch zu Hause liegen, also sie geht schon lange nicht mehr. Aber das war sozusagen ein Beitrag, dass dann irgendwie Gelder zusammenkommen. Das haben wir ganz selbstverständlich gemacht und waren auch ganz fasziniert durchaus von den Bauten, von der Architektur, von eben manchen Dingen. Aber natürlich auf der anderen Seite sah man ja auch die Armut, sah man ja auch vieles, was eben kaputt war. Nicht so, das war ja schon beides da.
Diese ganze Selbstverständlichkeit, die Sie jetzt so eben schildern, die Sie auch durchaus, also Sie haben jedenfalls nicht gesagt, meine Eltern haben das ganz anders empfunden oder die haben mir da widersprochen oder gesagt, du machst dir da was vor. Nee. Also da war man sich einig. Wann schlug das um? Waren das die Ausschreitungen, die Mordanschläge Hoyerswerda 91 oder Rostock-Lichtenhagen 92?
Ja, das ging ja dann leider ziemlich bald los, dass man auch wirklich in den, also ich erinnere mich nur noch an diese Bilder immer in der Tagesschau, wo Menschen auf den Straßen ja tatsächlich gejagt wurden. Nicht so, das haben, glaube ich, ganz viele schon längst vergessen, wie eine Weile jeden Abend immer wieder so eine Tabelle erschienen, in welchen Städten, und das war eben fast immer Ostdeutschland, Menschen auf den Straßen gejagt wurden, wo Menschen hinter ihnen herliefen und versuchten, sie irgendwie auch zu schlagen und so. Das war eine merkwürdige Zeit. Wir konnten das aber noch nicht so ganz begreifen, was da eigentlich vor sich geht, in meiner Erinnerung. Und dann kamen eben auch diese Brandanschläge und das war ganz schrecklich. Also das werde ich nie vergessen, wie Freunde von mir, die schon Kinder hatten, denen dann versucht haben beizubringen, wie man so eine Feuerleiter runterklettert. Und ich weiß heute noch, dass ich dachte, was ist denn das jetzt für ein absurder Zustand, dass alle das Gefühl haben, aufgrund irgendwie meiner türkischen oder welcher auch immer Herkunft, muss ich mich jetzt nochmal wappnen und wirklich meinen Kindern beibringen, wie sie um ihr Leben kämpfen können oder irgendwie davonkommen können, falls eben jemand auf die Idee kommt, das Haus anzuzünden.
Denn das war dann
ganz furchtbar.
Mölln 92 und Solingen 93, also im Westen, das war also nicht auf den Osten beschränkt.
Genau.
Also ich habe nochmal, also auch in der Zeit so nachgeguckt und da gab es, also in einem Wikipedia-Eintrag steht also Pogromstimmung in Teilen der Bevölkerung. Und das ist dann ja Ost und West. Haben Sie das innerlich mit der Wiedervereinigung verknüpft?
Das haben wir schon. Doch, das haben wir schon. Also ich glaube noch, also Lichtenhagen war ja so etwas, nicht? So, dass niemand etwas tut. Dass niemand also lange Zeit da irgendwie Polizei ruft und dass die auch nicht einschreitet. Das erschien uns ja damals Ewigkeiten, bis da überhaupt jemand auftauchte. Und es gab ja damals diesen Dönerimbiss, wo sich die Leute dann gesammelt haben, die dieses Asylbewerberheim damals ja beworfen haben. Das war ja irgendwie ganz absurd, was der dann auch hinterher erzählte. Nicht? Der Mann hatte ja Angst um sein Leben, war aber irgendwie gar nicht in deren Fokus. Also es war alles irgendwie eigenartig und es war bedrohlich. Es braute sich etwas zusammen, wo doch so langsam das Gefühl aufkam, das geht jetzt hier nicht nur harmonisch vor sich.
Das heißt, diese Selbstverständlichkeit, die Sie vorher hatten, bröckelte?
Die bröckelte aber eben auch an anderen Stellen. Also es war ja relativ schnell schon so gewesen, dass uns zum Beispiel die Berliner erzählten, dass da Leute gegeneinander ausgespielt wurden, die das, glaube ich, gar nicht wollten. Also beispielsweise wurde den türkischen Arbeitnehmern damals, nicht so den noch dagebliebenen Gastarbeitern, wurde gesagt, ach, wenn du nicht ordentlich Deutsch kannst, ich nehme jetzt lieber einen Ostdeutschen, der ist auch billig, den muss ich auch nicht so viel Geld bezahlen, den kann ich vielleicht sogar noch weniger bezahlen und dann setze ich dich auf die Straße. Also es kamen ganz merkwürdige Konkurrenzen auf zwischen Leuten, die eigentlich gar keine Konkurrenten in dem Sinne ja sein wollten.
War das eine Zeit, wo Sie sich politisiert haben, wo Sie sagen, jetzt, ich muss was tun hier?
Also die Brandanschläge waren damals ganz sicher so ein Auslöser, ja. Ich war vorher schon eigentlich immer sehr politisch interessiert und fand auch diese Geschichte, wie wir hier groß geworden sind, immer eigenartig, denn ich hatte nun gleichzeitig Cousins und Cousinen, die in den USA geboren waren und dort groß wurden und wir trafen uns jedes Jahr und da war es merkwürdig, nicht? Die waren ganz selbstverständlich Amerikaner und wir waren noch lange keine Deutschen, ne? So, also daran war ja gar nicht zu denken und das hat mich immer schon ja auch interessiert, aber irgendwie fand ich es eben auch eigenartig, dass ich dachte, wie kann denn das sein? Ich bin hier geboren, ich werde hier groß, wahrscheinlich sterbe ich hier eines Tages und bleibe mein Leben lang Ausländerin. Das ist doch bestimmt nicht gut für dieses Land.
Und so kam es dann ja auch nicht. Frau Özus, Sie haben ein bisschen erzählt, wie die Politisierung so vor sich ging, denn Politik war Ihnen nun wahrhaftig nicht in die Wiege gelegt. Welche Berufe hatten Ihre Eltern?
Ja, mein Vater hat hier ein kleines Unternehmen aufgebaut damals. Er hatte ein Schiff, hat Haselnüsse importiert. Das war ja Anfang der 60er Jahre, waren das ja alles Dinge, die es hier gar nicht gab. Nicht? Haselnüsse, Oliven, das hat sich dann immer weiterentwickelt. Und dann hatte er einen kleinen Laden, in dem wir auch immer alle gejobbt haben, uns ein bisschen Geld verdient haben. Und meine Mutter war da auch immer mit drin involviert.
Sie sind 67 in Hamburg geboren.
Genau.
Und Ihre Eltern waren gerade Anfang der 60er Jahre eben als sogenannte Gastarbeiter nach Deutschland gekommen.
Nee, Sie sind gar nicht als Gastarbeiter gekommen. Das Interessante ist ja, wenn Sie türkischstämmig sind.
Ach, Sie haben ja importiert. Sie haben
ja, wir waren immer Gastarbeiter. Also wir waren sogar, wenn ich das mal sagen darf, wir wurden immer so selbstverständlich auch bei der Lufthansa als Gastarbeiter geführt. Und das war der einzige Vorteil. Man durfte dann immer mehr Gepäck mitnehmen. Das reichte sozusagen, türkischer Staatsbürger zu sein.
Und das heißt, also was für ein Status? Hatten Sie irgendeinen Status oder wie
weil ja,
Sie
das also jetzt klar hatten wir einen Status, ja. Wir waren nicht illegal hier. Nee, nee. Wir hatten ein Aufenthaltserlaubnis, hieß es ja damals, eine unbefristete. Und darüber gab es, glaube ich, auch gar nichts mehr. Also dann, meine Eltern hatten am Anfang sicherlich eine befristete gehabt, nicht so, und irgendwann wurde das dann unbefristet. Ich bin mit dieser unbefristeten schon groß geworden. Ja, das war sozusagen das Ende der Fahnenstange.
Als Sie und Ihre Geschwister, Sie haben noch zwei Brüder geboren wurden, war da eigentlich Ihren Eltern klar, dass Sie in Deutschland bleiben wollen? Oder war da irgendwie dieses, was immer über vielen Familien schwebte, wir gehen zurück, wenn wir genug Geld haben?
Ja, also mein älterer Bruder ist ja sogar noch in Istanbul geboren blieb auch da erst einmal bei den Großeltern, wie das ja oft so war. Dann kam man hierher, man flog ja auch nicht mal eben hierher. Nicht? Meine Mutter hat immer gesagt, wir waren den ganzen Tag unterwegs. Obwohl sie geflogen sind, sind sie eben also stundenlang mit Zwischenlandungen zum Auftanken und so. Kann man sich heute wirklich kaum noch vorstellen zwischen Istanbul und Hamburg. Aber sie waren eben hier in der Hafenstadt angekommen. Sie brauchten ja eine Hafenstadt haben damals Geld verdienen wollen und sicherlich nicht für immer hier bleiben wollen. Aber das unterscheidet sich ja bei den Einwanderern insgesamt selten, wenn dann Kinder geboren werden, wenn die langsam groß werden, wenn die irgendwo verwurzelt sind, wird es immer schwerer, irgendwo dann auch wieder wegzugehen und sie rauszureißen. Das haben einige ja dann, also mehrere Tausende auch gemacht, aber bei uns kam dann irgendwann der Punkt, wo es hieß, wir werden wohl hier bleiben. Also wir Kinder werden hier bleiben. Meine Eltern sind ja dann sogar wieder irgendwann mehr oder weniger zurückgegangen. Sie pendelten halt hin und her.
Wenn Sie so Ihre Erinnerungen Ihrer Kindheit so zusammenfassen, also ein Jobben in dem eigenen Geschäft gehört dazu. Und was ist noch so eine ganz starke Erinnerung?
Oh Gott, da gibt es viele. Also Jobben in dem Geschäft gehört dazu. Meine Nachbarn waren immer etwas ganz Wichtiges, wo ich manchmal denke, das ist heute sicherlich nicht mehr ganz so ausgeprägt. Für die Nachbarn war es ja auch mal was Besonderes. Da ist eine türkische Familie neben uns zum Beispiel. Und ich habe dann irgendwann, da war eine Frau mit ihrer Mutter, die sich immer sehr auch gekümmert haben, die immer sagten, wenn du Fragen hast, komm. Ich durfte mit Hausaufgaben rübergehen. Ich durfte auch einfach so immer rübergehen. Das war im Nachhinein gesehen natürlich super, weil die immer mit uns Deutsch gesprochen haben und es damals so selbstverständlich war, zweisprachig groß zu werden. Später habe ich erfahren, dass die Mutter in russischer Gefangenschaft gewesen war und was da eigentlich sich auch alles an biografischen Dingen hinter verbarg. Als Kind wusste man das natürlich nicht. Ja, dieses Umfeld, das ist eigentlich so das Wichtigste. So viele Familien, die damals so ganz selbstverständlich mit uns sehr nah waren, das haben andere, auch Freunde von mir, nicht immer so erlebt.
Also das heißt mehr Wertschätzung als Ausgrenzung, als Ausländer.
Also Ausgrenzung, man kannte das, das war leider ja auch hier immer normal, dass jeder hat mal irgendwelche dummen Sachen erlebt, meistens eher auf Behörden, aber auch mal auf der Straße. Aber insgesamt muss ich sagen, war mein Großwerden von vielen, vielen sehr, sehr positiven Dingen begleitet. Mhm. Ja.
Wie präsent war die Türkei oder die türkische Kultur in Ihrem Elternhaus?
Ja, absolut. Also wir haben türkisch gesprochen, wir haben, wobei das eben auch lustig ist, mein Vater hat immer so scherzhaft gesagt, naja, die Deutschen sollten zu uns nach Hause kommen, dann wüssten sie, was interkulturelle Begegnung ist. Mein Vater kam aus, also seine Familie kam aus dem Süden der Türkei, meine Mutter aus dem Norden, meine Großmutter war Krimtatarin, also komplett unterschiedliche Kulturen, die da unter türkisch sozusagen subsumiert werden. Die einen essen mega scharf, die anderen überhaupt nicht und mehr Fisch und überhaupt, also das war schon immer ganz spannend bei uns, aber es war sehr türkisch geprägt und gleichzeitig aber, also meine arme Mutter hat für meinen zweiten Bruder, der in der Schule auch immer gut war, aber naja, wie Jungs so sind, hat sie sogar irgendwelche Geschichtsbücher rauf und runter gelesen auf Deutsch, um das irgendwie beizubringen. Also sie waren sehr engagiert, aber es war auch nicht immer ganz einfach, glaube ich, damals. Da gab es ja keine Sprachkurse, Integrationskurse und all das, was es heute gibt.
Sie mussten sich die Sprache so ein bisschen selber beibringen, Ihre Eltern. Aber Unterstützung im Schulsystem war offenbar großgeschrieben bei Ihnen. Also, und als Sie ein Studium anfangen wollten,
Anglistik. Na, im Schulsystem gab es das eben auch nicht. Also,
ach, für Sie meinen Sie
das? Ja, ich kann mich sehr gut erinnern und das hat mich dann sehr in meiner politischen Arbeit, auch in der hamburgischen Bürgerschaft, sehr geprägt. Ich kann mich gut erinnern, dass ich in der Schule saß und manchmal dachte, Gott, was reden die hier bloß? Irgendwie verstehst du das nicht. Da waren so viele Fremdworte, die ich nicht einordnen konnte, die ich mir dann immer wieder aufgeschrieben habe und wo ich dann immer versuchte herauszufinden, was ist das? Und ich weiß ganz genau, also diese Worte Optimismus und Pessimismus, die haben mich begleitet so lange. Ich meine, was reden die da? Und das finde ich eben schade. Es gab überhaupt nicht diesen Blick dafür, dass Zweisprachigkeit ja etwas Großartiges ist, aber dass es eben auch Hilfe bedarf, also dass man auch wirklich unterstützend mitwirken muss. Deswegen war die Grundschule eine schwierige Zeit. Auf dem Gymnasium hatte ich eine Englischlehrerin, die eben auch bikulturell war, Englisch, Deutsch. Und da wurde das schlagartig an anders und besser.
Mhm. Welche Rolle spielt Tradition und Religion in Ihrer Familie? Sie sind Muslime.
Ich bin Muslimin, ja. Also ehrlich gesagt, in den ersten Jahren muss man sagen, es war irgendwie da. Also mein Vater hat immer, meine Eltern haben durchaus gebetet. Mein Vater ging einmal die Woche in eine Moschee. Das war ja auch so eine Sache, dieses Freitagsgebet. Es gab ja gar keine türkischen Moscheen, als er nach Deutschland kam. Dann hat er uns immer so lustig erzählt, es gab diese Ahmadiyya-Gemeinde in Hamburg-Lockstedt. Das ist die älteste Moschee, die es da gibt. Da haben die Arabisch geredet. Er hat kein Wort verstanden. Er ging da irgendwie hin, saß da. Und hat dann gebetet, kam zurück. Und nach haben sie ja dann den Gastarbeitern, die ja dann kamen, Ende Oktober 1961 wurde ja der Vertrag mit der Türkei geschlossen und danach kamen ja dann auch viele. Und da haben sie dann auch angefangen, auch mal hier und da eine Moschee ja einzurichten. Also nichts Großartiges, sondern Räume, die dann eben mit Teppichen belegt wurden. Aber man konnte halt wieder folgen. Und davon haben wir Kinder zu Hause nicht so viel mitbekommen. Es gab manche Tage, wo man sich zusammensetzte, für jemanden gebetet hat, der irgendwie verstorben war oder so solche Anlässe. Aber ja, in Deutschland hat man es nicht verstanden, glaube ich. Wir hießen immer so Mohammedaner, war auch eigenartig und wir sollten immer erklären, was nun ist. Und so richtig viel, muss ich zugeben, kam da früher auch bei mir nicht zusammen. Nicht? Irgendwie, ja, wir essen kein Schweinefleisch oder eigentlich trinken wir auch keinen Alkohol, wobei man ja schnell merkte, die meisten trinken es eben doch. Und so, das war irgendwie noch nicht ganz so ausgeprägt in den ersten Jahren.
Bei Ihren Brüdern, die ja genauso aufgewachsen sind wie Sie, ist das anders. Die haben einen anderen Weg eingeschlagen. Sie sind Betreiber eines islamistischen Internetportals, Muslimmarkt. Wie kommen Sie damit zurecht?
Naja, das war ja nicht in der Zeit zu Hause so. Also früher waren sie, sag ich mal, auch spielten bei uns im Fußballclub und es war alles sozusagen so wie auch in meinem Elternhaus. Aber als Studierende haben sie sich dann entschieden, nach und nach auch Schiiten zu werden, was eben in meiner großen Familie eine absolute Ausnahme ist. Wenn wir mal ehrlich sind, werden ja die meisten von uns in eine Religion hineingeboren und hinterfragen das nicht immer so sehr. Nicht? So sind dann mehr oder weniger religiös oder gar nicht. Aber sie haben dann einen ganz anderen Weg eingeschlagen, haben gesagt, wir werden jetzt bewusst Schiiten. Und ja, das war nicht konfliktfrei, auch im Elternhaus.
Die Familie hat reagiert darauf.
Ja, natürlich. Also es gab wahnsinnig viele Diskussionen und so. Das war durchaus nicht immer einfach, aber das ist eben ihr Weg.
Und wie erklären Sie sich diese Hingewandtheit? Oder Sie haben sicherlich nach Erklärungen gesucht.
Nein, also vor allen Dingen tue ich das nicht öffentlich, muss ich sagen, weil das sind ja Spekulationen. Ich glaube, da muss man dann mit denen reden, nicht so, wenn man jetzt wissen will, was sich da bei ihnen getan hat. Es war sicherlich eine Mischung aus politischer Orientierung und auch religiöser Orientierung natürlich. Und ja, das ist halt ihr Weg.
Weiten wir das Thema mal. Sie haben recht, da müssen Sie wirklich nicht öffentlich drüber reden. Aber Sie haben sich da dem ja dann angenommen als Staatsministerin für Migration, Flüchtlinge, Integration. Da ging es ja auch immer wieder genau darum. Also warum oder wie gehen wir als Staat damit um? Was können wir tun, damit eben fanatischer Islamismus nicht die Menschen packt, die hier eigentlich leben?
Ja, wobei man, da muss man wirklich auch unterscheiden. Also das Problem ist ja, dass wir irgendwie alles zum Beispiel auch fanatischen Islamismus nennen. Da sage ich dann doch mal einen Satz noch dazu. Schiiten beispielsweise, und das wissen die wenigsten, sind ja zum Beispiel ein total rotes Tuch für Salafisten, weil sie eben ganz anders Dinge sozusagen einordnen und so, um das jetzt nicht zu tief gehen zu lassen, aber das Interessante ist eben, dass bei uns trotz all dieser Jahrzehnte nur in punktuell, sage ich mal, an manchen Stellen, manchen Bereichen, an den Universitäten so eine gewisse Nachhaltigkeit da ist, dass man sich damit beschäftigt, dass man versucht, Dinge zu verstehen und einzuordnen. Aber insgesamt man in der Gesellschaft leider so sehr pauschal Menschen auch abwertet. Und das habe ich um mich herum auch durchaus immer wieder gemerkt, dass auch junge Leute, die zum Beispiel überhaupt nicht religiös sind, nicht so, also die von ihrer eigenen Religion kaum Wissen haben, automatisch aber darauf reagieren, auf diese Abwertung oder diese Abgrenzung und sagen, oh Gott, dann bin ich es halt. Nicht so, dann bin ich jetzt so ein Extremer oder dann bin ich irgendwie, ich bin halt Muslim. Und wenn man dann weiter fragt, was genau macht das aus, das wäre jetzt bei meinen Brüdern natürlich anders, da kommt aber dann bei den meisten wirklich wenig heraus. Und das finde ich sehr schade, weil das ist auch so ein bisschen eine hausgebackene Abgrenzung, die eben zu Abschottung führt. Und das müssten wir so nicht machen.
Wie würden Sie denn sagen, wie soll das Gegeneinander von mitgebrachter oder angenommener, überkommener Tradition und jetzt hier grundgesetzliche Übereinkunft der Mehrheitsgesellschaft, wie soll das in Einklang gebracht werden?
Naja, das Grundgesetz ist natürlich die Grundlage für alle. Das ist ja überhaupt gar keine Frage. Das muss man auch so einfordern. Aber dann natürlich auch Menschen eine Chance geben, die sagen, ja, ich bin, was weiß ich, zweisprachig oder ich habe eben auch eine andere Religion. Und wenn man dann sagt, ja, und du musst dich ans Grundgesetz halten, das ist unsere Geschäftsgrundlage, nicht so? Und über manche andere Dinge reden wir dann und das tun wir ja. Also ich meine, wenn man mal überlegt, wie viele, Gott, ist es jetzt ein bisschen her, aber wie oft haben wir über den Bau von Moscheen eigentlich immer nur unter dem Motto, wie kann man das denn bloß verhindern, geredet, nicht so? Bis man dann irgendwann sagte, ja, nun lasst sie doch auch mal hier und da eine Moschee haben. Jetzt merken wir aber, es war keine gute Idee, die Leute dann immer damit allein zu lassen und zu sagen, oh Gott, dann mach es halt irgendwo in einem Industriegebiet für dich, interessiert mich auch nicht weiter, was da drin vor sich geht, dann merkt man irgendwie Jahre später, ja, es war nicht immer nur positiv, was da drin passiert ist. Also dieses stärkere Begleiten, auch immer mal eine Tür öffnen und auch etwas, eine Daseinsberechtigung zu geben und natürlich da, wo wir es zum Beispiel dann nicht akzeptieren, klar zu kritisieren oder eben auch mal zu sagen, es geht so nicht, das finde ich, geht noch nicht Hand in Hand genug. Wir sind eher dabei abzuwehren und weniger hinzugucken. Das habe ich auch als Staatsministerin, muss ich sagen, ganz traurig gefunden. Ich habe wenige Projekte überhaupt nur geschafft durchzusetzen. Ich habe sie immer gemeinsam mit dem Bundesinnenministerium und dem Bundesfamilienministerium gemacht und trotzdem wurde ich am Ende kritisiert. Ich hätte ja irgendwie nur für Muslime gearbeitet,
genau, was Ihnen wurde, unsinnig wurde war. Genau das vorgeworfen oder häufig vorgeworfen, dass Sie ja quasi zu parteiisch sind, dass Sie den Vereinen, den Migrantenvereinen irgendwie zu viel Stimme gegeben haben und so weiter. Also halten Sie die Angst vor Parallelgesellschaft für überzogen?
Nein, natürlich muss man immer wieder aufpassen, aber ich bin parteiisch, also als Integrationsbeauftragte bin ich ja dafür zuständig zu gucken, wo fallen denn die Leute irgendwie durchs Netz oder wo werden sie an den Rand der Gesellschaft gedrängt.
Und wo sind auch die Probleme?
Natürlich, wo sind die Probleme, gar keine Frage. Und deswegen war es ganz wichtig, ja mit diesen Leuten zu reden und ich bin nach wie vor der Meinung, dass es richtig war, zum Beispiel die Migrantenorganisationen noch stärker an den Tisch zu holen. Ich weiß, bei den Integrationsgipfeln der Kanzlerin ist es am Ende gelungen, dass sie auch mal ihre Forderungen auf ein Papier bringen, dass sie sich untereinander auf Forderungen einigen und dass das nicht immer nur so chaotisch durcheinander geht und das heißt am Ende, ja, wir haben jetzt schön getroffen und nächstes Jahr vielleicht wieder, sondern dass man eben wirklich gezielt auf etwas hinarbeitet. Das ist ja auch nicht konfliktfrei. Also die ganzen Migrantenorganisationen untereinander sind sich natürlich auch nie einig. Aber mal zu sagen, jetzt leg doch mal etwas Gemeinsames vor. Was sind denn sozusagen die übergeordneten Punkte, wo ihr das Gefühl habt, da läuft es nicht gut. Und dass das gelungen ist am Ende, dass sie auch mal die Dinge wirklich hingelegt haben, gesagt haben, ja, wir müssen hier an manchen Stellen wirklich aufpassen, dass Leute nicht weggedrängt werden und dann womöglich auch noch ganz falsche Wege gehen. Nicht? So, das ist ja dann immer das Extrem. Aber das Extrem ist eben nicht die Mehrheit, Gott sei Dank.
Aber
das muss man halt alles im Auge behalten, nicht? So, die Mehrheit ist trotzdem noch nicht in der Mitte der Gesellschaft immer angekommen und darauf muss man schon achten.
Eben klang so ein bisschen durch, dass Sie von dem, was Sie leisten konnten, in Ihrem Amt enttäuscht sind?
Nein, oh nee, gar nicht. Also ich muss sagen, ich hätte gerne weitergemacht, das ist ja keine Frage, aber ich glaube, dass das sehr schön war. Ich habe auch wahnsinnig viel, im Nachhinein ja doch wirklich sehr viele positive Stimmen nochmal zu hören bekommen, die gesagt haben, Mensch, endlich hat sich mal jemand wirklich auch, für diese schwierigen Punkte eingesetzt, denn die meisten wollen ja damit nichts zu tun haben. Man merkt ja, was dann passiert, wenn man sich zu sehr in diese Integrationsthemen hineinbewegt und eben nicht immer, ich sage es jetzt mal ein bisschen pauschal, nicht immer sagt, die Migranten sind halt schwierig und doof und kriminell und so, dann hat man Schwierigkeiten. Also mehr Applaus bekommt man für Kritik, das muss man mal deutlich sagen. Und weniger, wenn man sagt, Mensch, lass sie mal mitmachen, gibt ihnen Teilhabechancen. Die sind noch nicht alle da. Da gibt es durchaus noch Diskriminierung und da gibt es auch Ausgrenzung und das muss man auch mal ansprechen. Das hören viele nicht so gerne. Ist übrigens auch, wenn wir schon über Wiedervereinigung sprechen, ein gar nicht so exotisches Thema, sondern das kennen ja auch andere Gruppen in der Gesellschaft. Es ist schwierig, eine Gesellschaft darauf aufmerksam zu machen, dass sie nicht ganz fair mit jedem Mitglied umgeht. Durchaus schwieriger, als wenn man sagt, naja Gott, die haben halt selber Schuld. Also leider ist es so und ich bleibe aber dabei. Man muss immer wieder alle zurückholen in die Mitte, an den Tisch.
Frau Özos, Sie haben Anglistik, Spanisch, Personalwirtschaft studiert.
Ja.
Hätten Sie nicht eigentlich Lust auf ein Wirtschaftsressort gehabt? Also ich will darauf hinaus, migrantischer Hintergrund, gleich Amt für Integration. War das so ein Kurzschluss?
Naja, so fing von natürlich auch die ganze Politik ja gar nicht an. Ich habe tatsächlich war ich in meinem Studium spezialisiert am Ende auf Computerlinguistik.
Ja, ist was ganz anderes.
Übersetzungssysteme. Wir waren damals weiter als Google. Heute möchte ich mal sagen, dieser Google Translator ist ja furchtbar. Ja, wir haben tatsächlich solche Dinge, solche Programme mitgeschrieben. Es war ganz spannend, aber dann kam die Körperstiftung dazwischen. Da hatte ich einen Job tatsächlich kurz bevor ich fertig war mit dem Studium.
Und vielleicht sagen wir mal, die Körperstiftung setzt sich so für lebendige Bürgergesellschaft ein.
Entschuldigung, eine große private Stiftung, genau, die damals überlegt hat, sie nannte das damals Türkei-Programm aufzumachen. Da ging es gar nicht so sehr um Deutschland, sondern um die Beziehung, also eher Außenpolitik, wenn man so will, die Beziehung zwischen Deutschland und der Türkei. Und da konnte ich dann einmal im Jahr Politiker, Gewerkschafter, Wissenschaftler, Presseleute auf dem Petersberg bei Bonn, nicht das Gästehaus damals der Bundesregierung, zusammenbringen und dann über diese Themen sprechen. Und darüber kam man natürlich immer auch auf die Integration in Deutschland und solche Themen. Und das war ich, ja, damit habe ich mich davon verabschiedet und bin sozusagen in diesen Block übergegangen.
Aber
und
ist Ihnen das schwer gefallen? Weil das ist ja genau der Punkt, über den ich reden möchte. Ja. Es wird ja häufig, ist dann so ein Weg nur vom Nachnamen her schon vorgezeichnet.
Naja, ich habe mich ja freiwillig darauf beworben, muss ich sagen. Und es war schon etwas, was mir großen Spaß brachte. Ich war an der Uni schon mal Vorsitzende einer türkischen Studentenvereinigung gewesen. Und ich war ja doch dann sehr aktiv in diesem Feld. Und dann habe ich mir das ja selber überlegt, nicht? So, verlässt du jetzt diesen Bereich der Uni? Und das ist mir nicht so schwer gefallen. Also ich wollte das sogar sehr gerne damals und habe dann diesen Weg eingeschlagen. Und als Olaf Scholz mich dann ansprach, ob ich mir nicht politisches Engagement eben auch vorstellen kann, habe ich das ja dann auch relativ schnell gemacht, kam in die hamburgische Bürgerschaft und das war im Grunde damals, das muss man sich vorstellen, das ist ja auch schon ewig her, nicht 2001 kam ich in die hamburgische Bürgerschaft, da kamen dann mit einem Mal ganz viele Familien, die ein Gespräch suchten, deren Kinder irgendwie Probleme in der Schule hatten und ich war dann schon so ein Türöffner, ich kannte mich ja im Bildungswesen noch gar nicht nun so großartig aus und brauchte dann immer die Bildungspolitiker, aber konnte eben immer diejenigen jeweils dorthin bringen, wo ihnen auch mal was angeboten werden konnte oder wo auch mal gesagt wird, jetzt musst du es so oder so machen. Und das war sehr, sehr wichtig. Also nach meiner Zeit in der Bürgerschaft waren plötzlich sehr viele mit Einwanderungshintergründen ja nach und nach gekommen. Und das,
also sie fühlten sich nicht irgendwo hingedrängt, wo sie eigentlich gar nicht hin wollten, weil es sie wo ganz anders hinzog.
Nee, dann hätte ich es ja nicht gemacht.
Na gut, wenn man eine andere Möglichkeit hat, ja, dann ist, wenn die Auswahl da ist. Wenn
ich rate anderen aber davon ab. Also ich habe immer wieder auch Leuten, die nach mir kamen, gesagt, Integration, das ist etwas, da hängst du drin und da kommst du auch nicht so leicht wieder raus und es ist auch undankbarer als viele andere Felder im politischen Bereich. Das soll man sich gut überlegen und es gab ja dann auch genügend andere in anderen Länderparlamenten und so, die dann sagten, wir machen jetzt ganz andere Dinge und das ist auch gut und richtig so, das ist ein Stück Normalität, aber ich wollte in diesem Bereich dann auch bleiben.
Sie haben eben gerade gesagt, das ist zum Teil wird man da mehr angegriffen. Wie ist eigentlich politischer Streit und Streit, den man jetzt in den letzten Jahren, ja hasst ja geradezu, wie ist sowas immer zu ertragen?
Ja, das war eine merkwürdige Entwicklung, das stimmt schon. Ich weiß noch, also in der Bürgerschaft beispielsweise gab es ja damals die Schill-Partei, das werden manche Hamburgerinnen und Hamburger, aber vielleicht auch andere erinnern, das war ja auch schon so eine rechtspopulistische Partei. Das war im Nachhinein gesehen natürlich eine gute Vorbereitung auf das, was vielleicht dann noch kommen sollte. Und es gab aber immer sozusagen Gesprächskontakte, also man redete miteinander, man hat sich wirklich eben auch über politische Themen gestritten mit allen und das ist heute anders. Also der anders ist geworden, dass es persönliche Angriffe sind, dass immer wieder versucht wird, Menschen zu stigmatisieren, dass es immer ein Stück weiter geht, dass viele Dinge auch der Ausgrenzung ja sagbar sind. Wenn ich mir mal überlege, also ja, ich kann damit umgehen mittlerweile, habe da ein ziemlich dickes Fell, habe ja aber auch einige Unterstützer. Mhm. Was machen eigentlich andere, denen das so auf der Straße passiert? Die gehen nach Hause und sind tief frustriert, nicht so, und wollen nicht mehr und sagen, was ist denn hier eigentlich los? Und das kommt schleichend, das merkt auch gar nicht jeder, weil es ja auch nicht jeden betrifft. Manche glauben es dann immer gar nicht. Das ist eine große Gefahr, glaube ich, für eine offene Gesellschaft, weil Menschen, die sich zurückziehen, unterstützen nicht mehr die Offenheit der Gesellschaft.
Richtig streiten will halt gelernt sein. Frau Özes, wir haben ja jetzt über viele, viele verschiedene Dinge gesprochen. Türkischen Wurzeln natürlich angesprochen. Reisen Sie derzeit eigentlich in die Türkei oder machen Sie das lieber nicht?
Na, es gab ja diese kritischen Zeiten, wo immer wieder gesagt wurde, man soll sich das lieber gut überlegen. Und ich war jetzt aber vor einiger Zeit wieder in der Türkei zu einer Prozessbeobachtung und bin dann auch so nochmal hingereist und muss sagen, was mich sehr, sehr bedrückt, ist, dass ich merke, dass auch in der türkischen Gesellschaft zum Teil eben nicht mehr so viele Kontakte sind zur deutschen Gesellschaft und sich dadurch auch viele Missverständnisse breit machen, man eben gar nicht mehr Dinge ausdiskutieren kann. Das merkt man Gesellschaften an. Auch bei uns übrigens, dass sich dann immer mehr bestimmte Bilder verfestigen, wie man beispielsweise eine Regierung sieht, die natürlich von hier aus sehr kritisch gesehen wird. Aber es fehlt dann doch der Bezug eben zur Gesellschaft, zu den Menschen. Was treibt sie um? Das finde ich dann wiederum sehr, sehr schade.
Deswegen halten Sie den Kontakt
aufrecht. Ja, ich hoffe, dass das auch in Zukunft noch viele machen können.
Aydan Özoğuz, Bundestagsabgeordnete und ehemalige Staatsministerin. Dankeschön für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen auch, Frau Heise.
Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.